In der heutigen Folge gucken wir auf die sich überschlagenden Ereignisse im Nahen Osten, auf volle Auftragsbücher bei Airbus und gehen auf das Erfinderunternehmen der PDF-Datei ein.
Märkte kompakt. Vermögen regional vertrauen. Der VR Private Banking Podcast Ihrer Volksbank Westmünsterland. Es begrüßen Sie
Christoph Bender
und René Aguilar.
Die im Podcast besprochenen Inhalte stellen ausschließlich allgemeine Informationen dar und beinhalten keine Kauf- oder Anlageempfehlung und Anlageberatung. Weder die Moderatoren noch die Volksbank Westmünsterland haften für etwaige Verluste, die aufgrund der Verwendung der Informationen verursacht werden oder damit in Zusammenhang stehen.
Ja, René, was für eine Woche, auf die wir mal wieder zurückgucken können. Heute am 23.06.2025.
Oder sollen wir den 24.06. nehmen?
Wir nehmen den 24.06., du hast recht. Ja, wir hatten letzte Woche schon von der Eskalation im Nahen Osten zwischen Israel und Iran berichtet. Ja, und seit der Nacht zum Sonntag ist dieser Konflikt dann nochmal wieder um weiteres Kapitel angewachsen. Und dann heute Nacht, ganz frisch die Nachrichten, wahrscheinlich nochmal um ein weiteres Kapitel reicher geworden.
Aber hast du gerade noch gesagt, deine Vorbereitung gestern Abend
ja,
war für
die Katz, dann für
ne?
die Katz, deswegen improvisieren wir hier mal. Wir versuchen es dann auch in den nächsten Minuten einfach mal kurz zusammenzufassen und gucken dann vor allem mal, wie die Kapitalmärkte auf diese neuen Kapitel reagiert haben. So, was ist passiert? Damit fangen wir vielleicht als allererstes mal an. Beamen uns mal kurz zurück. Das ist gerade mal Freitag der letzten Woche gewesen. Da haben nämlich die USA noch verlautbaren lassen, sich circa 2 Wochen Zeit zu geben, um eine entsprechende Positionierung in dem Konflikt beziehungsweise sich offen zu halten, in diesem Konflikt gegebenenfalls mit einzugreifen. Das hat dann allerdings gerade mal einen Tag, nämlich genau bis zu dieser Nacht zum Sonntag angehalten. Denn genau in dieser Nacht hat man sich dann dem Krieg Israels gegen den Iran quasi angeschlossen. Und Sie haben es alle bestimmt mitgekriegt, unterirdische iranische Atomanlagen bombardiert. Und das hat natürlich vor allem am Wochenende internationale Ängste geweckt über eine Ausweitung dieses Krieges im Nahen Osten. So, und jetzt ist es ja viel spannender mal zu gucken auf das, was dann gestern an den Kapitalmärkten passiert ist. Und das klingt schon so ein wenig paradox, aber wir werden gleich mal versuchen, das Ganze auch mit entsprechenden Einwertungen zu untermauern. Die Aktienmärkte haben nämlich so gut wie gar nicht, beziehungsweise im späteren Verlauf in den USA sogar deutlich positiv reagiert.
Wir haben bei uns im Team innerhalb der WhatsApp-Gruppe auch hin und her geschrieben, wo wir dachten,
Wahnsinn, ja, der Ölpreis allein gestern um fast 7% eingebrochen ja. Und das, obwohl der Iran gestern mit Gegenangriffen sowohl auf Israel als auch auf amerikanische Militärstützpunkte reagiert hat. Ja, und wie passt das jetzt zusammen? Auch das versuchen wir mal kurz zu erklären, bevor wir dann auf das zu sprechen kommen, was heute Nacht nochmal an Ergebnissen über die Ticker gelaufen ist. Also, erstens, der Militärschlag von Samstag auf Sonntag durch die Amerikaner und die Art und Weise, wie und vor allem wie präzise dieser durchgeführt worden ist, war, so glaube ich einfach mal definitiv eine Demonstration der militärischen Stärke durch die USA. Also ich glaube, das kann man gar nicht anders deuten. Das hat auf jeden Fall mehr als nur Eindruck hinterlassen. Und zweitens, es geht ja immer auch vor allem Richtung Iran dann um das Thema Gesichtswahrung und dieser gestrige Gegenangriff des Iran, auch Richtung amerikanischer Militärstützpunkte, wurde von den Iranern als entsprechende Vergeltung tituliert und als Vergeltungsangriff tituliert. Es kam dann gestern, glaube ich, wohl heraus, dass dieser Angriff auf diese Militärbasen wohl teilweise schon angekündigt gewesen ist vorher. Also insofern ist das vielleicht gesichtswahrend auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist, glaube ich, durchaus auch mit deutlich Schlimmerem gerechnet worden. Das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum der Markt dann relativ entspannt gestern reagiert hat. Schlimmer wäre gewiss gewesen, und das ist auch die Angst im Markt gewesen, wenn zum Beispiel die
Straße von Hormuz
blockiert worden wäre durch den Iran. Genau. Das wäre gewiss nämlich, René, eine Maßnahme gewesen, die vor allem dann die Weltwirtschaft nochmal deutlich stärker getroffen hätte. Wir haben hier, glaube ich, auch schon ein paar Mal über dieses Thema berichtet. Die Straße von Hormuz ist die mit Abstand wichtigste Wasserstraße, vor allem für die weltweite Ölversorgung. Ich glaube, fast 25% der Erdöllieferungen laufen über diese Route. Und wenn diese Route blockiert wäre, dann hätten wir wahrscheinlich schon einen dramatischen Anstieg des Ölpreises gesehen.
Und somit ein inflatorisches Event. Ne?
Genau, ja, mal von über $100 hätte man dann gesprochen, die der Ölpreis wahrscheinlich schnell erreicht hätte. Ja, und die Tatsache, dass dies zumindest vorerst nicht passiert ist, hat den Markt dann schon mal direkt etwas durchatmen lassen. Jetzt muss man vielleicht auch dazu sagen, dass diese Meerenge mal mindestens genauso relevant für Transporte von und nach Asien ist und eine solche Blockade dann vor allem auch China extrem treffen würde. Und China wiederum ist eins der wenigen dem Iran noch nahestehenden Länder. Insofern wäre das wahrscheinlich auch nicht der glücklichste Griff des Iran gewesen. Also das einfach mal zumindest der Versuch zu erklären, warum die Märkte dann vielleicht doch komplett gestern anders reagiert haben, als man es vielleicht am Wochenende noch vermutet hatte.
Ist, glaube ich, stand jetzt auch ein relativ, so wie du es gerade sagst, das unrealistische Szenario, dass die Straße von Hormuz zugemacht wird. Also das wäre schon ja der letzte Joker irgendwo, ne?
Definitiv. Ja, und dann jetzt ganz frisch nochmal die Nachrichten quasi von heute Nacht, die über die Ticker laufen, dass Trump wohl eine totale Waffenruhe für den Nahen Osten angekündigt hat und zumindest stand jetzt der Iran sich auch wohl bereit dafür zeigt, auch wenn er bis zum Schluss weitere Ziele in Israel noch befeuert hat. Also das bleibt gewiss fragil, es ist gewiss zu früh, hier eine Entwarnung zu geben, aber die Zeichen stehen zumindest kurzfristig mal eher auf Deeskalation als auf weitere Eskalation.
Und glaube ich eine ganz gute Überleitung, was hat der Markt jetzt gemacht, ja. Du kommst gleich zu den Indexen, also, gut der letzten Woche, aber wir gucken auch heute Morgen rein,
genau.
Alles durchaus relativ dick, fährt positiv aus. Ne?
Ja, also wohl weiß ich, dass das alles noch auf Tönen an Füßen steht, ja. Aber genau, gucken wir mal kurz auf die Aktienindizes, also beim DAX steht auf Wochenbasis stand gestern Abend noch ein kleines Minus von knapp 1%. Wenn wir jetzt allerdings vorbörslich mal auf die Kurse gucken, die Nachricht von heute Nacht hinterlässt durchaus positive Spuren. Du hast es gerade gesagt,
1,3% ist der DAX jetzt vorbörslich im Plus. Ja,
gut 300 Punkte im Plus. Damit wäre dann dieses Minus aus der Vorwoche bereits wieder egalisiert. Die amerikanischen Aktienindizes, das ist das, was ich gerade schon angedeutet habe, haben durch das Plus von gestern das Wochenminus quasi auch komplett wettmachen können. Auch hier die Indizes vorbörslich relativ deutlich im Plus. Nasdaq, S&P 500 also mehr oder weniger flat zur Vorwoche. Ja.
Auch asiatischen Börsen haben wir gerade mal reingeschaut, auch alles relativ stark im Plus. Also es sieht gut aus heute Morgen.
Erstmal zumindest nach Entspannung. Vielleicht, weiß, René, kommt. Aber die Kurssteigerung auch in der letzten Woche schon teilweise. Vielleicht liegt es aber auch daran, dass wir durchaus auch noch ein, zwei, drei Dinge abseits der geopolitischen Krisenherde in der letzten Woche hatten.
Die eigentlich wichtiger sein sollen.
Eigentlich wichtiger sein sollten, so ein bisschen in den Schatten gestellt wurden. Ja. Ich sag nur einmal FED-Sitzung, genau. USA. ZTW-Index und gestern die PMIs aus den USA. Ich glaube grundsätzlich hier auch ein paar nennenswerte Nachrichten, genau. Von deiner Seite kurz.
Richtig, kommen halt erst zur FED-Sitzung und die US-Notenbank FED hat den Leitzins erneut unverändert belassen, ja, trotz massiver öffentlicher Angriffe von Donald Trump, der eine rasche Zinssenkung fordert, um die Konjunktur zu stützen. Also seit Dezember 2024 liegt der Leitzins jetzt stabil bei 4,25 bis 4,5%. FED-Chef Jerome Powell bleibt schon ordentlich standhaft, auch gegen persönliche Beleidigungen aus dem Weißen Haus. Und Christoph, das war ja auch, glaube ich, einer unserer Hoffnungen.
Ist es so, dass man erstmal hier scheinbar unabhängig bleibt.
Genau, ja. Genau. Die Thesen oder die Sachen, die wir Anfang des Jahres dann auch hier im Podcast angesprochen haben, dass die FED es schafft, einigermaßen unabhängig zu bleiben und die Zinsentscheidung wirklich nach Datenlage zu treffen. Stand heute muss man, glaube ich, den Hut auch ziehen vor Jerome Powell, ne?
Absolut, ja.
Mit Blick nach vorne dürften Zinssenkungen dennoch näher rücken. Die US-Wirtschaft schwächt sich sichtbar ab. Das Wachstum wurde auf 1,4% gesenkt. Die Inflation lag im Mai nur noch bei 2,4%. Und trotz des aktuellen Stillhaltens bleibt die Aussicht auf Zinssenkung, ja, wie gesagt, bestehen. Man rechnet mit noch 2 Zinssenkungen für das Jahr 2025. Mit einer hohen Wahrscheinlichkeit dürfte noch nicht Ende Juli gesenkt werden, sondern man erwartet die erste Zinssenkung für September. Aber ja. Das
und ein Inflationstreiber hätten natürlich jetzt stark steigende Energiepreise sein können. Also auch da sehen wir gerade die Entspannung. Der Ölpreis ist da ja vielleicht einer der sichersten Indikatoren dafür. Der war in der Spitze übers Wochenende auf über 80 Dollar pro Barrel gestiegen. Und wir sehen jetzt mit dieser Ankündigung der Deeskalation, dass dieser Ölpreis quasi jetzt wieder auf dem Niveau vor dem Ausbruch des Krieges Israel-Iran gewesen ist, bei deutlich unter 70 Dollar schon wieder. Also auch hier deutliche Entspannung.
Ganz genau, richtig. Kurz zu den PMIs. Der US-Einkaufsmanager-Index für das verarbeitende Gewerbe wurde gestern veröffentlicht und blieb im Juni 2025 unverändert über der Wachstumsschwelle von 50 bei einem Wert von 52 und damit weiterhin auf dem höchsten Stand seit 15 Monaten. Der Markt hat mit einem Rückgang auf 51,1 gerechnet. Ja, und deshalb darf man diese gestrige Info, glaube ich, als durchaus positiv für die USA werten.
Absolut, ja.
Ja, und konterkariert, glaube ich, dann ein Stück weit das, was ich gerade gesagt habe, dass die US-Wirtschaft sich abschwächt. Aber ich finde, das zeigt auch irgendwo das Dilemma, mit dem Jerome Powell dann zu kämpfen hat. Also Indikatoren, ja, einem sich eintrübenden Arbeitsmarkt, Wirtschaftsdaten, die sich eintrüben, die sich abflauen, aber dann doch irgendwo Daten, die wieder reinkommen, die dann doch besser als erwartet sind. Und daneben, du sagtest es gerade, der Nahostkonflikt, wo dann auch inflatorische Events entstehen können. Du sagtest es gerade mit dem Ölpreis. Das sind schon, ist schon eine diffizile Lage, in der Jerome Powell und die US-Notenbank dann da sind. Absolut. Also es bleibt, glaube ich, spannend, wie es da weitergeht. Und wir halten sie hier, glaube ich, bestmöglich auf dem Laufenden. Kommen wir kurz noch zur ZEW-Umfrage. Blick nach Deutschland. Also sinkende Zinsen, höhere Staatsausgaben und positive Signale im Zollstreit mit den USA hellen die Stimmung auf. Also das ZEW Konjunkturbarometer stieg im Juni deutlich auf 47,5 Punkte, weit über den Erwartungen. Grund sind gestiegene Investitionen, Konsumnachfrage und Vertrauen in die neue Bundesregierung und auch die EZB-Zinssenkung, da ist es schon passiert, wirken dort massiv unterstützend. Der Zollschock scheint zumindest vorerst überwunden. Gucken, wie es da weitergeht. Jedoch birgt der Konflikt zwischen Israel und Iran, wir haben es gerade mehrfach betont, neue Risiken. Die aktuelle Lage wird kritisch gesehen, zeigt aber eine spürbare Verbesserung. Und auch für die Eurozone insgesamt hält sich der Ausblick auf. Führende Forschungsinstitute erhoben zuletzt auch die BIP-Prognosen für 2025 und 2026 an. Ich glaube insgesamt, Christoph, ja, Licht am Ende des Tunnels.
Die Stimmung zu konservieren auf dem hohen Niveau und dann tatsächlich die PS auch auf die Straße zu bringen. Das werden dann die nächsten Monate zeigen. Ich glaube, das war es von deiner
genau,
Seite.
Genau, das war es von meiner Seite.
Machen wir den Rückblick kurz komplett. Dass hier am Markt die ganz große Panik ausgeblieben ist, das sieht man dann nämlich auch zum Beispiel an der Entwicklung des Goldpreises. Der ist nämlich quasi unverändert geblieben in der ganzen letzten Woche schon und mit der Nachricht heute über Nacht über eine mögliche Waffenruhe kommt der Goldpreis sogar relativ deutlich zurück. Eine Unze kostet aktuell ca. 3.330 US-Dollar. Ähnlich bei den Zinsen. Die sind auch nahezu unverändert geblieben. Zehnjährige deutsche Staatsanleihen rentieren aktuell bei ca. 2,5%. Das Pendant in den USA, zehnjährige US-Staatsanleihen, ca. 4,3%. Und zu guter Letzt der Bitcoin. Der kommt leicht zurück, aber hat auch schon ordentlich wieder gereboundet. Also in der ersten Reaktion auch der Bitcoin mal anständig unter Beschuss gewesen, unter die 100.000 Dollar
gefallen. War ein bisschen risk-off.
Du hast gerade dein Bildschirm offen, René. Ich glaube, gute 105.000
Dollar. Gerade 105.500, ja, genau.
Liegen wir schon wieder, also auch gar nicht weit entfernt von den Ständen, wo wir letzte Woche noch gelegen haben. Das soll es gewesen sein zum Rückblick. Mal wieder durchaus turbulente Woche. Absolut. Kommen wir auf das, was auf der Unternehmensseite etwas rarer gesät war. Berichtssaison ist mehr oder weniger zu Ende. Wir starten ja schon bald mit der neuen wieder. René, du hast trotzdem ein amerikanisches Unternehmen auf dem Radar.
Richtig, ein paar Infos zu Adobe. Adobe, ich glaube, jedem von uns bekannt, 1982 gegründet von John Warnock und Charles Geschke. Ich glaube, Adobe hatten wir auch schon mal hier im Podcast.
Ja, ich glaube auch.
Ja, ist heute einer der größten Unternehmen der Welt mit einer Market Cap von 140 Milliarden US-Dollar. Adobe ist weltweit vor allem für seine kreativen und produktiven Softwarelösungen bekannt. Bekanntesten Produkte auch da, ich glaube, hat jeder schon mal Kontakt zu gehabt, auch wenn ich da nicht ganz so technisch versiert bin. Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe Acrobat, also ich glaube, insgesamt bekannte Lösung, mit denen wir auch hier im Tagesgeschäft zu tun haben.
Täglich unterwegs sind,
genau. Außerdem ist Adobe ein Pionier im Bereich der PDF, das heute weltweit für den Austausch von Dokumenten genutzt wird und das wurde ja tatsächlich von Adobe erfunden. Ich glaube, fast jeder von uns hat mit PDFs zu tun. Ich finde mal interessant zu wissen, wer dahinter steckt. Nun aber zu den bekanntgegebenen Zahlen aus der letzten Woche. Adobe hat im zweiten Quartal 2024/2025 besser als erwartete Zahlen vorgelegt und den Ausblick für Umsatz und bereinigtes Ergebnis je Aktie angehoben. Der Konzern profitierte dabei besonders von der starken KI-Nachfrage, einer neuen Preisstruktur und einem aktiven Aktienrückkaufprogramm. Der Umsatz stieg währungsbereinigt um 11% auf 5,87 Milliarden US-Dollar. Das bereinigte EPS legte um 13% auf 5,06 Dollar zu. Positiv hervorgehoben wird vor allem der Erfolg bei KI-Produkten. Die erwarteten Umsätze aus diesem Bereich dürften die Zielmarke übertreffen, sowie die verbesserte Kundenbindung durch flexible Preismodelle. Die monatlich aktiven Nutzer von Adobe Express und Acrobat stiegen um 25% auf über 700 Millionen Kunden. Negativ fiel auf, dass die langfristig vertraglichen Verpflichtungen stagnierten und das Wachstum hier nachließ, was auf noch nicht vollständig wirksame Preiserhöhungen oder Neukundengewinnung hinweisen könnte. glaube aber dennoch, insgesamt wird Adobe als stark positioniert eingeschätzt. Doch die Unsicherheit der Investoren bleibt angesichts neuer KI-Wettbewerber und hoher Erwartungen dann durchaus auch bestehen. Overall kann man, glaube ich, sagen, dennoch ein Unternehmen, welches es zumindest Stand heute schafft, den geänderten Marktbedingungen hinsichtlich Einzug von KI zu stellen und dort durchaus auch Profit rauszuschlagen. Kurz zur Aktie, da muss man schon davon sprechen, dass die Aktie in den letzten Jahren ordentlich volatil unterwegs war und sich nicht nur in eine Richtung bewegt hat. Im laufenden Jahr liegt die Aktie auf US-Dollar-Basis bei minus 13,5%. Vielleicht da mal ganz interessant, und da sieht man den krassen Währungseffekt auch im laufenden Jahr. Auf Euro-Basis liegt sie bei minus 22,5%.
Ja, 10%, die fast 10%. Auf den Deckel des schwachen US-Dollar gehen, ja.
Auch 5 Jahre, hast du da eine Schätzung, Christoph? Wo nee. Die Aktie auf 5 Jahre steht?
Bin ich draußen.
Ich hätte 60-70% plus geschätzt. Auf 5 Jahre bei minus 11% auch auf US-Dollar-Basis. Langfristinvestoren hingegen sehen, glaube ich, die Wertentwicklung dann eher entspannt entgegen. Auf 10 Jahre und US-Dollar-Basis liegt die Aktie bei satten 360% plus. Ja, also ich glaube, durchaus spannend, wie und ob es Adobe schafft, weiter im Wettrennen um KI-Innovation Schritt zu halten. Wir beobachten es, und das sollst du Adobe gewesen sein, Christoph. Ich übergebe an dich, und du gehst, glaube ich, wieder
nach
Richtung Europa, ne?
Deutschland, beziehungsweise Deutschland und Frankreich.
Also Europa.
Genau, Europa. Wir sind bei einem der 2 größten zivilen und militärischen Flugzeughersteller der Welt, nämlich bei Airbus. Ja, und hier hat es in der vergangenen Woche ja schon fast eine Flut von positiven Nachrichten gegeben. Alles übrigens verkündet auf der weltgrößten Luftfahrtmesse Le Bourget, die letzte Woche in Frankreich stattgefunden hat, genauer gesagt in Paris.
Dein Französisch ist genial.
Danke, danke, danke. ich fasse mal kurz die Highlights für Airbus zusammen. Also erstens ein Großauftrag von Riot Air aus Saudi-Arabien über 25 Exemplare des Airbus A350. Dann einen Tag später, zweiter Großauftrag, ebenfalls aus Saudi-Arabien, von dem Flugzeugvermieter Avi Lease, ich habe es zwar noch nie gehört, über 10 Airbus A350 und 30 weitere Passagierjets aus der Modellfamilie A320, inklusive einer Option zur Aufstockung des Auftrags auf insgesamt 77 Maschinen. Und dazu noch dann ein Auftrag der polnischen Fluggesellschaft LOT über insgesamt 40 Maschinen der Modellreihe A320. Und zu aller guter Letzt dann noch ein Zuschlag über die Lieferung von 100 Jets vom Typ A321 von der vietnamesischen Fluggesellschaft Viet Jet Air. Letzter Deal allein, um mal die Dimension dieser Aufträge auch verinnerlicht zu bekommen, allein ein Auftragsvolumen von 6,3 Milliarden US-Dollar. Also die Geschäfte scheinen mehr als nur rund zu laufen, erst recht, wenn man sich anguckt, was der dann doch etwas kriselnde Mitbewerber aus den USA, nämlich Boeing,
hat
in dem gleichen Zeitraum
auch, ne?
Vermeldet hat. Genau, kurz drüber gesprochen. Nachdem hier noch vor ein paar Tagen mal wieder eine Maschine in Indien abgestürzt ist, hat Boeing bis zum Ende der Messe, René, nicht einen einzigen Auftrag, nicht eine einzige Bestellung vermelden können. Krass. Also da sieht man, dass das schon ganz ordentlich auseinanderklafft gerade. Ja, und auch nach vorne bleibt man bei Airbus durchaus weiter optimistisch. Und natürlich erwartet man auch mit Blick auf die steigenden Rüstungsausgaben hier ebenfalls einen Teil von dem Kuchen abzubekommen. Also gerade die Sparte Defense, Space and Helicopter, so heißt sie genau, soll die Sparte sein, die beim Gewinnbeitrag des Unternehmens über die nächsten Jahre dann auch am deutlichsten überproportional wachsen soll. Und vielleicht auch nochmal ganz interessant, Airbus verweist vor allem auch auf sehr, sehr positive langfristige Aussichten für die Luftfahrtbranche insgesamt. Man erwartet, dass man sowohl im Frachtbereich als auch im Passagierbereich weiterhin extrem stark wachsen wird über die ganzen nächsten Jahre. Und die Begründung ist halt vielleicht mal ganz interessant. Also Gründe sieht man nämlich sowohl in dem weltweiten Wirtschaftswachstum als auch in der weltweiten demografischen Entwicklung und mit Blick auf das verfügbare Einkommen, was weltweit bei den Durchschnittsbürgern ebenfalls weiter steigen sollte. Mit am interessantesten vielleicht der Blick von Airbus auf diese weltweite demografische Entwicklung. Also man geht davon aus, dass die Weltbevölkerung bis 2044 um 1,2 Milliarden Menschen wachsen wird. In diesem gleichen Zeitraum werden sogar 1,3 Milliarden Menschen, nach Annahme von Airbus, von ländlichen in städtische Gebiete migrieren. Und zusätzlich wird angenommen, dass die Mittelschicht mit einem höheren verfügbaren Einkommen so sogar um 1,5 Milliarden Menschen in den nächsten 20 Jahren ansteigen wird, somit also noch schneller wächst als die Weltbevölkerung. Das sind dann natürlich alles potenzielle Passagiere von morgen, die dann mit einem Flugzeug von A nach B befördert werden müssen. Insofern sieht man bei Airbus den weltweiten Bedarf an neuen Flugzeugauslieferungen in den nächsten gut 20 Jahren bei mehr als 43.000 Maschinen. Also eigentlich schon unvorstellbar beeindruckende Zahlen. Entsprechend positiv auch die Kursentwicklung dann in der letzten Woche. Hier ging es nach Bekanntgabe dieser Großaufträge dann relativ deutlich nach oben. Mehr als 6% hat die Aktie gewonnen. Wir haben ja gerade gesagt, durchaus in einem schwierigen Umfeld.
Und so ganz schlecht ist die Aktie in den letzten Monaten und Jahren auch nicht gelaufen.
In den letzten Monaten sowieso schon ganz gut gekommen, als sie deutlich erholt von dem Rückschlag, den wir da auch vor ein paar Jahren mal gesehen haben. Mhm. Aber auch die Analysten reihenweise die Prognose nach oben angehoben, darunter auch unsere DZ-Bank. Kursziel auf Sicht der nächsten Monate bei 196 Euro. Schauen wir mal, Wortspiel jetzt, ob die Aktie tatsächlich weiter abheben kann oder nicht. So schlecht stehen die Chancen auf jeden Fall nicht. Wir werden es mal mit auf dem Radar.
Schon irgendwo eine Perle oder ein Paradebeispiel, ne? Was ein gut so ein positioniertes europäisches Unternehmen auch. Ja, aber auch so versus USA, ne?
Absolut. Also, find ich also hier haben wir ausnahmsweise tatsächlich aktuell mal, glaube ich, die Nase vorn, was das angeht. Ja. René, wir gucken in die Region.
So ist es. Genauer gesagt geht es nach Lüdinghausen. Und zwar investiert die Fedder GmbH in einen neuen Firmensitz in unserem Geschäftsgebiet in Lüdinghausen. Und für diejenigen, die das Unternehmen nicht kennen, die Fedder GmbH wurde 1891 gegründet. Und ist ein traditionsreiches Unternehmen mit über 400 Mitarbeitern, das sich auf den exklusiven Innenausbau von Luxusjachten, Privatjets und Residenzen weltweit spezialisiert hat. Das Unternehmen hat bekannt gegeben, dass es einen neuen Firmensitz mit einer Größe oder mit 21.000 Quadratmeter großen Produktionshalle sowie 4.500 Quadratmetern Büro- und Sozialflächen baut. Der Neubau, der voraussichtlich im Oktober 2026 fertiggestellt wird, bündelt erstmals alle Unternehmensbereiche an einem Standort und integriert zudem die bisher ausgelagerten Metall- oder integriert zu die ausgelagerte Metallwerkstatt aus Dülmen. Für den neuen Standort sind etwa 100 neue Arbeitsplätze geplant, insbesondere in den Bereichen Tischlerei, Projektmanagement und Konstruktion. Besondere Schwerpunkte liegen auf Nachhaltigkeit mit DGNB-Goldzertifikat, dem Einsatz von Holzbinder in der Bankhalle, die eine ansprechende Ästhetik mit einer hohen Funktionalität verbinden, sowie einer großen Photovoltaikanlage zur Energieversorgung. Am besonderen Wert wird firmenseitig auf eine hohe Aufenthaltsqualität gelegt, die dann für die Mitarbeitende das Arbeiten dann auch gut und bequem macht. Ja, und ich glaube schon insgesamt ein sehr, sehr großes und spannendes Projekt hier aus der Region. Ich bin mal gespannt, wenn es dann fertig ist in 2026 hoffentlich, wie es dann aussieht.
Ja, wieder das mal eine Story zum Thema Hidden Champions hier.
Ist es, genau.
Absolut.
Was haben wir im Ausblick?
Sind wir beim Ausblick. Ich hatte es gerade schon gesagt, auf der Unternehmensseite sieht das Ganze relativ mau aus. Wir sind auch quasi Ende des Quartals. Wir sind ja schon bald im Juli angekommen. Ich habe hier noch eine Hornbach, die heute Zahlen präsentiert, aber dann neigt sich das auch dem Ende. Auf der volkswirtschaftlichen Seite wird es dann auf jeden Fall nochmal einen ganzen Tacken interessanter. René, du hast gestern schon gerade von den gestrigen PMIs berichtet. Das geht heute weiter, gerade mit Blick auf Deutschland auch. Der IFO-Geschäftsklima-Index wird jetzt gleich in 2 Stunden präsentiert. Da werden wir gucken, wie es um die aktuelle Geschäftslage der Unternehmen und vor allem auch mit den Geschäftserwartungen nach vorne gerichtet aussieht. Gucken, ob sich das konservieren lässt, was als positive Grundstimmung über die letzten Wochen schon hier in Deutschland festzustellen ist. Trotz aller Widrigkeiten. Dann haben wir am Donnerstag mit Blick auf die USA die Auftragseingänge langlebiger Güter und wahrscheinlich dann auch nochmal das Highlight am Freitag, 16 Uhr, Zahlen zum Verbrauchervertrauen der Uni Michigan in den USA. Also das sind bestimmt nochmal Themen, die Börsen dann von der volkswirtschaftlichen Seite nochmal beeinflussen können. Genau. Ansonsten steht natürlich über allem in dieser Woche wahrscheinlich auch weiterhin das ganze Thema Geopolitik, vor allem mit Blick auf den Nahen Osten.
So ist es. Es bleibt spannend, ne?
Das soll es gewesen sein. Danke fürs Zuhören.
Genau, fürs Zuhören. Abonnieren Sie uns weiter gerne, empfehlen Sie uns weiter, schreiben Feedback an die bekannte E-Mail-Adresse podcast@vrprivatebanking.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Woche.
Tschüss.
Ciao, ciao.
Podcast aufgeführten Wertentwicklungen können Sie unseren Shownotes entnehmen. Ihr Private Banking Team.